Einen wunderschönen Vormittag. Sieht man das Dankbarste, wenn man gleich nach der Kaffeepause sprechen darf. Da sind die Köpfe noch aufnahmefähig und frisch. Und das werden wir jetzt eh brauchen, weil wir jetzt einmal die Seiten wechseln. Und Sie kennen das vielleicht aus dieser Täter-Opfer-Umkehr, versuchen, die Entwicklung, der wir gerade ausgesetzt sind, nicht aus der Sicht des Verteidigers, sondern aus der Sicht des Angreifers zu sehen. Dann werden Sie nämlich feststellen, es ist viel leichter zu verstehen, welche Motive und welche Treiber diese Entwicklung des Angriffsvektors, des Bedrohungsbildes, mit dem wir tagtäglich konfrontiert sind, zu verstehen. Also stellen Sie sich vor, Sie sind eine dieser kleinen, ominösen, grünen Männchen, das verstehen die Kinder immer. Also Sie haben eine AG, die ihr Geld auf der anderen Seite verdient und überlegen Sie, naja, was macht denn meinen Erfolg aus? Ja. Gibt es eine Reihe von Parametern, kann sich schon beruhigen, ist die letzte Folie, wo so viel Text oben steht. Können Sie sagen, boah, nicht schlecht. Wir haben es geschafft, dass es eine globale Sicherheitsindustrie gibt. Wir haben es geschafft, dass es globale Sicherheitsforschung gibt. Unser Markt wächst 10-mal so schnell wie der der Sicherheitsindustrie. Wenn man nach einem unserer Produkte googelt, findet man 3-mal so viel, wie wenn Sie nach Cyber Security googeln oder suchen. Führende Vertreter der Gegenseite sagen, den Krieg haben wir eh verloren, werden wir nicht mehr gewinnen. Also eigentlich rosige Aussichten, oder? Also mit dem Statement können Sie zum Aussichtsrat gehen und sagen, wir sind gut unterwegs, unser Markt ist bei allen Bedrohungsszenarien unter den Top 3 platziert. Das hat mehrere Gründe. Der erste ist, der Markt, den wir adressieren, der explodiert. Und zwar richtig, habe ich ein paar Zahlen mitgebracht, normal skizziert dann immer Virenzahlen an die Wand, aber das ist nicht so spannend. Spannender ist, dass wir, da steht nur 7,5 Milliarden, mittlerweile schon so 7,6 Milliarden Erdenbürger gibt, über 4 Milliarden davon sind im Internet. Ja? In der Dimension denken Konzerne wie Coca-Cola oder vielleicht nur Microsoft oder Apple, aber sonst schon niemand. Also wir sind ziemlich vorn dabei. 5 Milliarden sind mit mobilen Applikationen im Netz. Fast 3 Milliarden sind auf Social-Media-Plattformen oder nutzen Errungenschaften von Social-Media-Plattformen. Also da haben wir schon wertvolle Basisinformationen für unseren Produktmix, für unsere Positionierungsstrategie, kann man schon einiges machen. Was auch sehr spannend ist, ist, dass die Zeit unserer potenziellen Kunden in diesem Internet stetig steigt. Wenn man die verbrachten Stunden eines Tages der 4 Milliarden Menschen zusammenlegen würde, dann würde man pro Tag auf 1 Milliarde Tage Internetnutzung kommen. Das heißt, wir haben eigentlich genügend Zeit, mit unseren Strategien, Überlegungen und Produkten erfolgreich auf unsere potenziellen Kunden einzuwirken. Und die Märkte entwickeln sich prächtig. Das größte Wachstumspotenzial, das sehen Sie da, das haben wir da in Südostasien, in Afrika, bildungsferne Schichten, das macht es einfach. Ja. Und in Europa haben wir fast 100% Marktdurchdringung. Da können wir auch ordentlich Gas geben. Wir müssen unsere Kunden auch nicht lang suchen. Wir wissen, wo wir sie abholen können. Das heißt, der Markt, der ist da. Das ist schon mal relativ gut überschaubar. Da müssen Sie nicht bei Pricewaterhouse oder sonst wem Geld einwerfen. Das kann jeder selbst recherchieren. Da muss man sich nur mal überlegen, wie man erfolgreich Geld macht. die Leute geben auch Geld aus, und zwar gar nicht so wenig. Ja, wenn Sie sich anschauen, auf der linken Seite, das, was das Wachstum, die 8%, ja, so 8%iges Wachstum derer, die Internetkäufe im Internet machen, ja, da kommt schon ganz schön was zusammen bei 1,77 Milliarden Usern. Ja. Das müssen wir uns nur überlegen, wie kaufen die bei uns? Viel spannender ist allerdings, dass es auch Kunden gibt, die keine Menschen sind. Es ist Internet der Dinge und Digitalisierung und wie immer die anderen es nennen wollen, das bringt ja die allerbesten Voraussichten für uns mit. Weil wenn wir uns einmal anschauen, was im Zuge dieses Internet der Dinge da alles online verschraubt wird, da können wir uns nur beglückwünschen. Da kann ich schon die Bonusverhandlungen fürs nächste Jahr erhöhen. Weil die 77 Milliarden Devices, die da bis 2025 im Feld sein werden, vieles sein werden, aber mit Sicherheit keine Sicherheitsfestungen. Ja? Und das, was wir derzeit draußen finden, das vielleicht kann uns der Andreas nachher in seinem Vortrag das auch kurz skizzieren und zeigen, das ist wirklich einfach knackbar, da brauche ich keinen Spitzenhacker, das schafft jeder, der eine Google-Suche starten kann, und das schafft jeder, der lesen kann. Das ist echt nicht schwierig. Und die Konsequenzen, wenn diese Devices gegen uns genutzt werden, die werden wir nur viel härter spüren, als das etwa bei den Denial-of-Service-Attacken oder Distributed Denial-of-Service-Attacken gegen Netflix und andere große Diensteanbieter über das Mirai-Botnetz zu spüren waren. Das Zeug hat wirklich Potenzial, uns ernsthaft Probleme zu bereiten. Also uns nicht, euch. Schauen wir uns einmal an, was wir denn grosso modo so verdient haben. Das ist wirklich viel Geld. Ja? Das sind tatsächlich Billionen. Das sind nicht die Billion-Milliarde-Umrechnung, das sind tatsächlich Billionen. Ja? Unser Markt wird auf 1,5 Billionen im Jahr 2018 eingeschätzt. Der Markt explodiert gerade. Im Vergleich dazu ist das Bruttosozialprodukt in Österreich eine Rundungsdifferenz. Brauchen wir nicht drüber nachdenken. Ja? Für 2020 legen wir nur 1 Billion drauf, da sind wir bei 2,5 Billionen. Ja? Das ist ein 400%iges Wachstum. Gibt es nicht viele Märkte, die so wachsen. Billion, das ist die Zahl mit 12 Nullen, tut man sich immer ein bisschen schwer, wie viel könnte das sein? Ja, ich kann sagen, das ist ungefähr 280 Mal das österreichische Bildungsbudget. Ja, da könnte man 280 Jahre lang so weiter tun, wie wir bisher tun. Also das ist richtig viel Geld. Ja? Was unsere Gegenspieler dafür aufbringen, ja, ist vergleichsweise lächerlich dafür. Die geben nämlich 108 Milliarden aus. Kann ich sagen, Hungerleider, oder? Da brich ich mir gar nicht den Kopf drüber, ob die ernsthafte Konkurrenten sind. Die kaufen wir einfach. Das wirklich Spannende übrigens ist, dass fast die Hälfte dieser 108 Milliarden für Consulting ausgegeben wird. Aber ja, Consulting muss grundsätzlich nicht schlecht sein, wenn man es in vernünftige Strategien gießt und kleidet, dann ja. Überraschend ist, wie wenig tatsächlich in Infrastruktur geht. Also das sind knappe 15 Milliarden, das hätte ich wesentlich höher eingeschätzt, aber Gartner behauptet es und ich kann Ihnen leider nicht das Gegenteil beweisen. So, das ist natürlich ein starker Treiber, der diese Entwicklung anheizt. Aber, jetzt kommt es meines Erachtens zum wirklichen Essenz dieses Rennens, ja, nämlich die basiert auf einem simplen physikalischen Prinzip, nämlich dem Prinzip, dass jede Aktion eine Reaktion hervorruft. Ja. Manche von euch werden sich nur an diese lustigen Platten erinnern können. Die sind nicht kaputt, das Loch in der Mitte kehrt so. Wie wir hoffnungsfroh mit unseren ersten Viren in den Markt gestartet sind, hat es ein paar Spinner gegeben, die haben dass wir ein Virenschutzprogramm entwickelt und uns gedacht, sie können uns ernsthaft damit aufhalten. Nein, die haben sich auf einen Wettlauf einlassen, den sie nie gewinnen können. Ja? Und warum sie den nie gewinnen können, das möchte ich Ihnen jetzt kurz skizzieren. Die Anfänge haben sich fast über 20 Jahre gezogen. Ja, wenn man sagt, so ersten Cybersicherheitsgedanken, so 70er bis Mitte der 90er Jahre, waren einige von Ihnen sicher schon dabei. Da werden Sie sich noch erinnern können, da hat man voll auf Zonenkonzepte gesetzt, auf Perimeterstrategien. Da hat man gesagt, pass auf, da bauen wir einfach eine riesen Firewall rundherum und dann gibt es einen Virenschutz und die Boot-Reihenfolge mal umgestellt. Da kommt einfach keiner rein. Und das hat eine Zeit lang auch gut funktioniert. Haben es geglaubt. Ja? Wir haben uns dann nämlich überlegt, ist eigentlich total simpel, ja? Wenn Sie mich nicht reinlassen, bringe ich da drin an dazu, dass man die Tür aufmacht und das geht immer. Also haben die angefangen, sich ganz andere Strategien zu überlegen. Nämlich haben sie gesagt, da brauchen wir eine Strategie. Ja, Strategie ist nicht schlecht. Und da kann ich mich erinnern, übrigens auch da in dem Haus, das war ISMS, Information Security Management Systems, man hat gesagt, dann machen wir Risikoanalyse und dann wissen wir eh, wie wir tun müssen. Das Problem an dieser Risikoanalyse ist nur, wie wollen Sie denn Einflussfaktoren, die Sie gar nicht kennen, in Ihrer Risikoanalyse berücksichtigen? Das ist der Grund, warum es jetzt immer mehr in Resilience geht. Das heißt, da schaut man sich schon mehr aus der Entfernung an und sagt, überlegen wir uns, was müssen die Kernassets sein, die absolut überleben müssen und alles andere brennt eh ab. Da ist man schon ein bisschen flexibler geworden. Da waren wir dort, wo man gesagt hat, Virenschutz, so dynamisch er sein mag und heuristisch er sein mag und so vielversprechend, Bloodhound Technology und was immer es da alles gegeben hat. Ja, klingt, der wird nicht ausreichen, da braucht man mehr. Sind dann die ersten Sandboxen aufkommen, da hat man Intrusion Prevention Systeme eingeführt, da hat es schon die ersten Mitarbeiterschulungen gegeben. Hat das Problem gelöst? Uns ist nicht. Also uns geht es nach wie vor ausgezeichnet. Also das der Firmen auch in keinster Weise. Da sind wir schon längst in der Post-Breach-Ära angekommen. Das heißt, die Firmen haben schon kapiert, die können uns eh nicht aufhalten. Die wollen uns nur frühzeitig finden und uns rauswerfen, was uns aber nicht daran hindern wird, gleich wieder reinzugehen. Ja? Also haben sie sich das Problem der Attribution eingefangen. Das heißt, der Analyse von Angriffen nicht nur des Angriffswillen zu verstehen, wie hat er denn das gemacht, sondern auch das, warum sind wir denn überhaupt bei ihm? Was interessiert uns denn bei ihm? Ja? Und damit sie das machen können, haben sie völlig neue Wege beschreiten müssen, da haben sie nämlich anfangen müssen, alle Informationen, die sie irgendwie aus ihrem Netzwerk zusammenzahlen haben können, in große Datenbanken zu stopfen. Und da sind Event-Korrelationssysteme draufgepackt worden, dann hat das irgendwann einmal SIEM-Kassen, jetzt heißt es Managed Defense, Managed Security Operation, Managed Threat Intelligence Systems, wie immer man es nennen will. Und damit glauben sie uns Herr zu werden. Also nervös macht uns das nicht, das habt ihr schon mitgekriegt, also wir stehen dieser Entwicklung nach wie vor gut gelaunt und bester Dinge gegenüber. Ja? Weil was da passiert, ist nichts anderes, als dass sie in ihren riesigen, großen Kellern, in ihren verwinkelten, einfach einmal das Licht aufgedreht haben. Das schaut dann so aus. Mehr haben die noch nicht getan. Die haben nur das Licht aufgedreht, um einmal zu sehen, was passiert denn da überhaupt in unseren Netzwerken. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie es verstanden haben. Die Leute, die das nämlich verstehen, die stehen nicht an der Straße. Die kriegen sie auch nicht mit einer AMS-Qualifizierung 3 oder 6 Monate. Das sind Leute, die 12, 15 Jahre Ausbildung haben und dann einmal so weit sind, dass sie sagen, jetzt kann ich den ernsthaft dazu nutzen, dass er Ergebnisse von Open-Source-Threat-Intelligence-Quellen oder aus Eigenanalysen, aus forensischen Analysen verwerten kann, dass es versteht, dass er einen Outcome für uns liefern kann, wo wir sagen können, auf Basis dessen kann ich jetzt Entscheidung treffen. Das klingt schon ziemlich kompliziert. Im Vergleich zu der kleinen Disketten da vorne, ist es nicht einfacher geworden, oder? Und? unsere Gegenspieler haben sich ein paar strategische Nachteile eingehandelt. Ja? Nämlich genauso wie das Netz aufgrund der Skalen- und Netzwerkeffekte den Konzentrationsprozess massiv begünstigt. Und das erleben wir tagtäglich. Ja? Wie viele Chip-Hersteller gibt es noch? Idee? Wie viele relevante, nennen wir es so, Chip-Hersteller gibt es? Zweieinhalb, genau. Ja? Wie der Intel-Bug oder die Intel-Bugs, weil es von mehrere auftaucht sind, war da nur Intel betroffen? Nein, natürlich nicht. Wenn die AMD-Chips genau gleiche Scheiße. Ja? Die waren genauso betroffen, wahrscheinlich wird es voneinander abschreiben. Das heißt, der Bug hat uns alle getroffen. Und jeder Sicherheitsexperte hat gesagt, naja, wenn es jemand gelingt, direkt über den Prozessor in unser Unternehmen zu kommen, dann sind wir Zweiter. Ja, wird jeder Normale mit Hausverstand sagen, okay, das Kastel nehme ich da so und stelle es vor die Tür. Nein, was haben wir gemacht? Wir haben uns einreden lassen, dass Intel das schon patchen wird. Ja? Weil patchen, das haben wir schon verstanden, patch macht alles gut. Ich weiß nicht, wie viele Tausende oder Millionen Lines of Codes in ihren Netzwerken gepatcht werden. Ich weiß es nicht, Sie wissen es auch nicht, deswegen haben Sie schon längst Patch-Level-Management-Systeme oder es überhaupt dann wenn outgesourced, der das für Sie macht. Jetzt sicher gut. Das, was wir uns damit einhandeln, wenn wir die Sicherheit, und dorthin geht die Reise gerade mit all diesen Managed Threat Intelligence Systemen oder Managed Defense Systemen, in die Hände einiger weniger legen ist, dass die auch irgendwann konsolidiert werden. Und dann haben wir Sicherheitsmonokultur. Und also Monokulturen haben wir sowieso schon. Die haben wir bei unseren Betriebssystemen, die haben wir bei unseren Applikationen, die werden wir bald auch bei der Sicherheit haben. Dumm nur, oder gut für uns, dass das, was da gerade passiert unter dieser Subsumierung Digitalisierung, eigentlich ein ziemlich komplexes System ist. Werden Sie wahrscheinlich zustimmen. Ein komplexes System, wer kennt vergleichbar komplexe Systeme zu unserem Internet und wie sie sich entwickelt? Wetter würde ich nicht mehr sagen, weil das hat nicht mehr so viele Einflussparameter. Vergleichbar wäre etwa die Evolution. Was ist die Basis der Evolution oder der Grundstock für ihren Erfolg? Variabilität, also Vielfalt. Sind wir vielfältig in unserem Abwehrverhalten? Sind wir vielfältig in der Infrastruktur, die wir nutzen? Nein. Deswegen kommt es zu folgenden Paradoxon. Es gibt immer weniger Hersteller, die das Rückgrat dieser Entwicklung sind, die das Rückgrat dieses Internets aufbauen. Und wir oben versuchen, super redundant zu sein. Es geht dazu, dass wir nicht vierfach angebunden sind, alles im Backup, was immer, das haben wir genau durchnormiert. Und das können Sie sich wie einen Baum vorstellen, wo jede Firma versucht, viele, viele verschiedene Äste zu entwickeln. Aber der Stamm, auf dem wir alle hängen und stehen, der wird immer dünner. Ja? Genauso, und das spielt wieder voll in unsere Karten, wie die gesamte Security-Entwicklung, die gesamte Security-Industrie voll in unsere Karten spielt. Weil die machen jetzt alles dicht. Die Kommunikation wird dicht gemacht, die Cloud wird dicht gemacht. Da werden Hürden angehoben. Jeder Angriff ist einer gewissen Ökonomie unterworfen. Sie wissen, Sie müssen es im Aufsichtsrat erklären, wenn Sie der kleine Grüne sind. Was werden Sie tun? Genau, Sie werden sich den Weg suchen, der Ihnen am wenigsten Aufwand und Energie kostet. Und das ist halt wieder mal der Anwender. Das heißt, mit jeder Maßnahme, die wir in der Cloud und am Gateway setzen, leiten wir Angriffe auf den Anwender, auf den Menschen um. Ja, und der Endpoint ist das schwächste Glied der Kette. Und je mehr Sicherheitsvorkehrungen wir auf diesem Endpoint implementiert haben, Bürgerkarte, Zertifikate, umso größer wird der Breach dann sein, wenn ich all diese Instrumentarien dann für mich nutzen kann. Das kann ich nutzen, sobald ich Kontrolle über einen Rechner habe. Und die zu kriegen, ist nicht sonderlich schwierig. Das beweisen wir Ihnen tagtäglich mit der Reaktion oder der Aktion, je nachdem, von welchen Seiten wir das betrachten. Ja? Glauben Sie, es wird 350.000 neue Viren pro Tag geben, wenn die nicht erfolgreich wären? Nein. Glauben Sie, es wird so viele Portscans geben, wenn die nicht irgendwo offene Lücken finden würden? Nein. Das rechnet sie. Und in dem Spannungsbogen, der da aufgeht, ja, zerreißen wir uns und zerreißen sie unsere Anwender. Kennen da schon lange nicht mehr mit. Ich möchte ein Beispiel geben. Wer kennt Sednit? Gut, muss gestehen, seid mir überrascht. Hilft euch das weiter? Könnte irgendwas Persistentes sein? Nach HTLer erste Klasse klingt es auch nicht mehr. MAZ. Sednit ist nur ein Name einer Gruppe, die unter verschiedenen Namen im Netz operiert, wo man so sagen kann, das ist die Speerspitze oder unsere Speerspitze, das sind die wirklich wiffen Jungs, die zocken alle ab. Ja? Die kann offensichtlich keiner aufhalten, sieht man ja. Ja, NATO, Deutscher Bundestag, das Weiße Haus, die werden ja hoffentlich ihre Aufgaben gemacht haben. Oder auch nicht. Und die sind gut, da braucht man gar nicht diskutieren. Die sind viel besser als wir alle miteinander zusammen wahrscheinlich. Ja? Aber die müssen sich gar nicht sonderlich anstrengen. Warum nicht? Ja? Weil es in Wahrheit unglaublich einfach geht. Nämlich Babyleicht. Babyleicht geht es deswegen, weil wir im Spiel sind. Und wir weisen unglaublich viele Facetten auf, die es für Angreifer einfach machen, zum Ziel zu gelangen. Ich habe das Beispiel gebracht, weil es ein 10-Jahres-Jubiläum hat und es gefällt mir. So haben Homepages vor 10 Jahren ausgeschaut. Ein bisschen komisch. Ja? Da habe ich den Versuch gemacht, bei uns auf der Hauptseite einen Link zu verstecken, wo draufsteht, bitte hier nicht klicken. Hey, natürlich haben wir uns dann angeschaut, ob Leute draufklicken. Ja, die draufklickt haben, haben wir dann so eine enttäuschend weiße Seiten gesehen, wo es oben gestanden, danke, dass Sie mein Projekt unterstützen und die Daten haben wir euch gesammelt. Und da hat es sogar Leute gegeben, die haben direkt aus dem Google Translator raus hinklickt, ja, weil die haben zwar nicht verstanden, was dort steht, aber dann haben sie es übersetzt, dann haben sie es verstanden, dann haben sie erst recht draufgeklickt. Ja. Was heißt denn das für uns, also für uns Grünen jetzt? Nichts anderes, als dass wir Phishing-Mails in Zukunft eh nicht mehr verstecken müssen, sondern die ja oftmals Phishing-Mails deklarieren. Wir müssen nur draufschreiben, dass sie nicht angelegt werden sollen. Ja? Waren wir jetzt drüber? Ja, genau. Also das sind von 1.000 Besuchern, also von 1.000 Besuchern haben es 1.000 Leute angelegt, das sind 3%. Ja? Habe ich gedacht, okay, mittlerweile ist er doch relativ viel in den Medien gewesen und es hat Awareness-Trainings gegeben und Security sollte irgendwie doch nicht mehr gänzlich unbekannt sein. Wir wiederholen das. Ja, und anlässlich dieser Konferenz haben wir gesagt, okay, passt, starten wir einen neuen Versuch. Machen wir nicht mehr auf der Homepage, das bauen wir direkt in unserer Mobile Security App ein. Ja, das ist übrigens geniales Produktplatzierung. Was ja? Das bauen wir direkt in unserer App ein. Genau, bitte hier nicht klicken. Ja. Und jeder, der schon mal eine App programmiert hat und die in den Google Store stellt, wird draufkommen, dass Google unglaublich praktische Werkzeuge anbietet, die mir auf die Sekunden genau sagen, was tun denn all meine Kunden? Ja? Welche Funktion haben sie in meiner App aufgerufen? Wie lange waren sie auf welcher Funktion? Welche Files haben sie gescannt? Wie lange war die durchschnittliche Scanzeit? Also die wissen Sachen über uns, das ist wirklich nicht schlecht. Das wissen sie übrigens nicht nur über unsere App, das wissen sie halt über alles, aber das ist ja nicht neu. Ja, natürlich wieder bedankt, bin nicht unhöflich. Ja. Wir haben 228.000 aktive Apps draußen. Ja. Über 70% davon haben wir erreicht. Das ist schon ein klägliches Sümmchen und davon haben über 5% auf diesen Link geklickt. Das sind schon 9.000 Leute. Also 5%. Also mit einem Score zwischen 3% und 5% können Sie immer rechnen. Ja. Und jeder Einzelne, der wo draufklickt, ist einer zu viel. Das brauche ich Ihnen nicht erzählen. Ja? Und das erklärt auch, warum es zu solchen Fällen kommen kann. Ja? Also die Präsentation kriegen Sie eh ohnehin, ja? Müssen Sie jetzt nicht aufschreiben. Schauen Sie sich die Seiten an, die ist interaktiv. Wenn Sie da mit so einem Raster auf so einen kleinen grünen Ball fallen, ne, wird Ihnen aufgelistet, was da passiert ist. Ja. Und was da passiert ist, ist nichts anderes als, dass Sie unsere schlauen Jungs aus der Forschungsabteilung überlegt haben, ah, das ist ganze Kryptowährungszeugs, das hat echt Potenzial, nämlich nicht nur, damit wir selber ähnlich gescheiter Inkasso machen können, sondern da gibt es unpackbar viele Leute, die in diese Kryptowährungen investieren. Ja? Das ist super, den schicken wir gleich an Erpressungstrojaner, können Sie uns einen Teil gleich überweisen. Ransom, sowieso das große Thema, oder? Ransom Trojan kennt jeder, oder? Wer kennt keinen Erpressungstrojaner? Massives Problem, oder? Ja, das lassen euch wir, also eigentlich die anderen, glauben. Ja, die Sicherheitsindustrie ist bemüht, euch einzureden, dass Ransom Trojans ein Problem sind. Die sind überhaupt kein Problem mehr. Ransom Trojans sind im Dezember 2016 um 90% eingebrochen. Wir haben jetzt etwa 1000 neue Ransom Trojans pro Monat. Das ist nichts mehr. Komisch, warum? Weil die Leute, die damit Geld verdient haben, draufgekommen sind, dass man da viel mehr verdienen kann. Nämlich dann, wenn es zum sogenannten Initial Coin Offering kommt. Das können wir etwa vergleichbar mit dem, wenn ein Unternehmen Aktien ausgibt. Ja, also jedes Mal, wenn so eine neue Kryptowährung entsteht, ja, und Leute dann meinen, ja, puh, da investiere ich, da steige ich ein, ja, dann sind die womit einmal überfordert, mit der Kryptowährung an sich sowieso und mit dem Wallet und vielleicht meinen sie auch noch selber, okay, haben sie gesehen, wie könnte das funktionieren, na, irgendwie wird das schon gehen. Na klar geht es irgendwie. Aber viel praktischer ist, wenn die alle für mich meinen. Das heißt, all die Leute, die wirklich Kohle mit Ransom Trojans verdient haben, verdienen ihr Geld mittlerweile damit, dass sie meinen lassen. Ja, das sind die ganzen Krypto-Miner. Ja, der tut auch nicht weh. Der schlägt sie nur in der Stromrechnung nieder. Aber wer liest seine Stromrechnung? Ja. Und indem die einfach fischen. Allein im Juni, ja, haben die über 2 Millionen Dollar abgefischt mit Maßnahmen, wo du sagst, so kriegst keinen mehr. Denkst du, die haben blöde Mails verschickt, wo nichts anderes drin gestanden ist, also du hast eh gerade ein halbes Bitcoin irgendwo hingeschickt mit einer netten Geschichte dazu und am Link unten, um diesen Transfer noch zu canceln. Hey, ich habe sicher gerade kein Bitcoin verschickt. Canceln. Genau. Dann kommst du auf die Coinbase-Website, vermeintliche, die haben wir nachgebaut, schaut da besser aus als die Originale, und loggst dich dort einmal ein, was recht praktisch ist, weil wenn ich deine Login-Daten habe, kann ich was machen. Genau, Zahltag, dann rahme ich das Konto ab. Das war so erfolgreich und lukrativ und ist es nach wie vor, dass es sich auszahlt, dass wir bei Google Add-ins schalten. Das heißt, ich bewirbe das sogar. Ja? Und Leute verlieren ihr Geld. Dass ich eigene Chatbots habe, die Menschen erklären, hey, du solltest aber verdammt schnell nach deinem Wallet schauen, weil da passiert gerade ein Transfer, den du nicht haben willst. Und das funktioniert. Todelsicher. Genauso wie ein simples SMS funktioniert. Wo ich einen Link, ja, mit dem URL-Short, den er noch versteckt, drin habe und sage, okay, hey, schau mal in deiner Geldbörse nach. Das heißt, da muss ich nicht großartig drüber nachdenken. Und all diese Kryptowährungsanbieter haben schon verstanden, dass es ein Problem ist. Sonst würden die, wenn du auf deren Website surfst, nicht solche Warnungen hinticken. Ja? Kreditkartenfirmen und Banken haben wirklich viel geschluckt, wirklich viel Geld verloren, bis sie sich dazu durchgerungen haben, ihnen bei der Anmeldung zu ihrem Online-Banking-System eine Warnung hinzustellen. Ja? Und Sie haben das Beispiel vorher gesehen. Ja? Der gute Mann hat 524 Millionen Dollar abgeben. So sieht's ja aus, oder? Jetzt wissen Sie, wie wir auf unsere Profite kommen. Nämlich mit relativ geringen Aufwendungen. Warum ist das so? Weil alle deppert sind, oder? Nein, das wäre ein bisschen trivial. Weil wir alle einer gewissen kognitiven Limitierung unterworfen sind. Wenn wir drei Beziehungsebenen zueinander in Relation setzen, dann können wir das problemlos schaffen. Schafft auch Volksschulkind, oder? Betrag, Betrag größer oder kleiner. Ja, das kann, das schafft nur jeder. Versuchen Sie das. Frage, ist Erik größer oder kleiner als Hanna? Jetzt rätseln alle. Braucht aber nicht traurig sein, wenn ihr es nicht schafft. Das ist normal. Menschen, die mehr als 6 verschiedene Relationen zueinander in Beziehung setzen können, die sind die absolute Ausnahme. Das können wir nicht. Das ist eine natürliche Limitierung unserer kognitiven Fähigkeiten. Und wenn Sie sich an die Beispiele vorher zurückdenken, was glauben Sie, wie viele Beziehungsrelationen ein Nutzer, ein Anwender in Relation setzen muss, dass er die richtige, sprich sichere Entscheidung trifft? 3? 5? Mehr? Bei weitem mehr als 3. Deswegen wird es immer funktionieren. Wo wir aber unschlagbar sind, ist, wenn wir diese Informationen in Bildern aufbereiten. Ja, da sehen Sie auf einen Blick, dass der Erik kleiner als die Hanna ist. Ja? Ja, es funktioniert. Bildgebend, da sind wir Weltmeister. Da kommt lang kein Computer mit, das können wir einfach. Ja? Darauf ist unser Hirn optimiert. Dumm nur, dass uns halt niemand jedes Mal so ein Schaubild mitliefert, wenn wir irgendwas im Netz anklicken. Ja? Das heißt, wir müssen an unserem Wissenserwerb grundsätzlich etwas ändern, da werden Sie mir das widersprechen. Ja? Das, aber um diese digitalen Kompetenzen, die wir jetzt einmal per Verordnung ab der 5. Schulstufe festgelegt haben, tatsächlich in die Köpfe der Leute zu bringen, und damit haben wir ja noch nichts gewonnen, ja? Da haben wir mal einen ersten Schritt getan, das heißt, in die Köpfe von uns allen zu bringen. Ja? Da braucht schon eine Reihe guter, durchdachter Strategien, damit wir überhaupt einmal die Köpfe der Leute erreichen. Und nur weil Sie da sitzen, heißt es noch lange nicht, dass der Rest, der nicht da sitzt, das so sieht wie Sie. Ich kann mich versprechen, Sie repräsentieren eine absolute Minderheit. Die Mehrheit der Leute interessiert es genau null. Das sind die Bilder, mit denen wir versuchen, unsere Security-Strategien begreifbar zu machen. Das ist super gelungen, oder? Das ist das, was hier und an anderen Häusern gelehrt wird. Das ist das, was die Studenten verstehen müssen. Das ist das, was Firmen versuchen umzusetzen. Ja? Na klar ist es besser als nichts. Aber Sie wissen, was ich Ihnen nicht sagen will. Und der zweite Grund ist jener, den ich anhand dieses Experiments aufzeigen möchte. Den Joshua Bell, wer kennt den? Das macht gar nichts. Ich habe ihn auch nicht gekannt. Und die Leute auf der Uni, wo ich gestern war, die haben ihn auch nicht gekannt. Der Joshua Bell ist der aktuell bestbezahlte Solo-Violinist. Ja, der spielt auf einer der teuersten Stradivaris, die je gebaut worden sind, die angeblich schwersten Stücke, die je komponiert worden sind. Kenne ich mich nicht aus, glaube ich halt. Ja, wenn der Konzert gibt, kostet die Karten durchschnittlich $100. Die Washington Post hat ein sehr spannendes Experiment mit ihm gemacht, nämlich sie hat ihn mit einer Baseballkappe und einer Jeansjacke und der gleichen Stradivari und den gleichen Liedern in eine U-Bahn-Station gestellt und hat ihn dort für 43 Minuten spielen lassen. Mit dem Ergebnis, so ein magere, zwar er das Dolle in 45 Minuten eingespielt hat, dass 1100 Leute vorbeigegangen sind, davon hat ihn eine erkannt als Person, okay, die scheidet aus, dass ab und zu ein paar Kinder stehen geblieben sind, die dann von den Eltern weitergezogen worden sind. Also das heißt, das quasi, dass niemand in irgendeiner Form registriert hat. Gibt es genug Beispiele? Schauen Sie mal auf YouTube, so, weiß ich nicht, ganzen Brandpräventionsvideos, die es dort gibt, ja, wo man Leute in einem Geschäft stehen sieht, das schon lichterloh brennt und die schauen nur immer. Ja. Wer weiß, wie schnell sie Feuer ausdehnt? Verdoppelt sie alle 90 Sekunden. Ja. Mal wissen. Das heißt, wir haben ein massives Problem, Dinge wahrzunehmen, auf die wir nicht sensibilisiert sind. Wurscht, ob das gute oder schlechte Dinge sind. Das können wir einfach nicht. Das Erste. Das Zweite, wir haben ein sehr indifferentes Wahrnehmungsvermögen. Jeder von Ihnen wird mir blind unterschreiben, dass es nicht schlau ist, beim Autofahren, solange das Auto nicht voll autonom fährt, über WhatsApp mit wem auch immer sich zu unterhalten, oder? Kann es irgendwer? Nein, jeder von Ihnen wird sagen, macht Sinn. Wenn Sie das nächste Mal auf die Straßenbahn oder die U-Bahn warten oder auf sonst wen an einer Straße stehen, dann schauen Sie mal in die Autos, die vorbeifahren. In wie viele Autos glauben Sie, müssen an Ihnen vorbeifahren, wo einer drinnen sitzt, der irgendwas auf seinem Handy tut? 10? 2? 3? Ich kann es in Wien sagen 3, weil er dann nur ein Projekt macht. In jedem dritten. Ja? Und wahrscheinlich sogar mehr. Das heißt, jeder von uns weiß, dass es der volle Wahnsinn ist. Und wir tun es. Jeder von uns weiß, dass Orange Halt heißt. Jeder von uns weiß, dass man bei Rot nicht mehr einen Kreuzungsbereich einfährt. Und trotzdem machen es Leute. Vielleicht tust du gerade aufs Handy schauen. Nein, es gibt da Leute, die nehmen es bewusst in Kauf. Dann passiert was Interessantes im Kopf. Ja? Das heißt, wenn es Dinge, die evident sind, die offensichtlich sind, die wir von Kindheit an gelernt haben, wenn wir die schon nicht respektieren und wenn wir die schon nicht wahrnehmen, wie geht es uns denn dann dort, wo wir uns nicht auskennen, wo wir nichts sehen, wo wir nichts verstehen, aber wo wir nur in einem viel größeren Umfang betroffen sind. Ja? Die Intel-Bugs, haben die irgendwen nervös gemacht? Nein, war gut für die Presse, alle haben sich gefreut, wow, hat ja nichts geändert. Es gibt mittlerweile immer mehr Fälle, wo nachgewiesen wird, dass Malware persistent in Firmware drinnen ist. Wurscht, ob das depperte IoT-Devices oder ob das Tablets oder Laptops oder Server sind. Es gibt mehr als Proof of Concept. Es gibt funktionierende Fälle, wo ein USB-Port manipuliert ist und wenn ich mich dort anstecke, ich dort Daten abliefere. Denkt irgendwer von Ihnen nach, wenn er irgendwo mit seinem Handy unterwegs ist und Energie braucht, ob er sich da jetzt anstecken soll oder nicht? Natürlich nicht. Ja? Wir haben vor 4 Jahren, war das schon, eine Maus gebaut. Ich meine, wir haben es nicht gebaut, wir haben eine Maus gekauft, ja, und haben die aufgeschraubt und haben im Prinzip einen Mini-WLAN-Sender einbaut und einen Keylogger und andere praktische Dinge. Ein bisschen an Memory. Und haben mit der Maus Besuche bei Kunden gemacht, wo es Awareness-Trainings gegeben hat mit dem USB-Stick. USB-Stick im Lift sollte man vielleicht doch nicht einstecken. Ja. Übrigens USB-Stick im Lift. Ich habe 10 USB-Sticks auf der Marie-Hüfer-Straße verteilt mit einem Skript drauf, um zu schauen, wie lange dauert es, dass die Leute ihn anstecken. Das geht ganz schnell. Ja. So, auf einer Maus sind Sie nicht sensibilisiert, oder? Was werden Sie mit einer Maus machen, wenn Sie die finden? Wenn Sie es nicht selber anstecken, werden Sie es herschenken. Ja, im Idealfall verrottet es irgendwo, aber im Normalfall wird die irgendwo angesteckt. Ja. Die Beispiele sind endlos. Ja, es ist völlig wurscht, ob das QR-Codes sind. Es ist völlig wurscht, ob das viel offensichtlichere Dinge sind, wie dass Sie Anbietern von Apps einräumen, Remote-Code auf Ihrem Smartphone auszuführen. Ja, was heißt denn das? Na, schon mal so, mal so Zunge zergehen lassen, was das heißt. Das heißt, dass Sie in Wahrheit die Hoheit über Ihr Smartphone an einen Dritten abgeben. Ja, wurscht, ich will jetzt Fortnite spielen. Ja. So, fassen wir das kurz zusammen. Vielleicht haben Sie die Folie schon mal gesehen, die bringt es aber nach wie vor auf den Punkt. Wir sind mit einer ziemlich dynamischen Entwicklung konfrontiert, was die Zahl und die Komplexität der Bedrohungsbilder anlangt. Warum? Das wissen wir, weil es ein paar gibt, die glauben, sie können uns aufhalten. Was die nicht wissen, ist, dass wir sehr erfolgreich sind. Es gibt nämlich eine relativ hohe Dunkelziffer von Angriffen, die wir nie bemerken. Wenn der Hubert den Meier angreift und sie nicht komplett deppert anstellt dabei, dann werden wir das nie registrieren. Und dann gibt es halt eine ziemlich motivierte Verbreitung von IP-gestützten Geräten, die, was ich was alles können, die nur eins sein müssen, nämlich billig. Ja? Wo man mit Sicherheit über vieles nachgedacht hat, aber nicht darüber, ob die sicher sind. wo der Hersteller sagt, bitte ändere das Passwort nicht, weil das muss statisch hinterlegt sein, sonst kann er sich nicht bei mir anmelden. Das sind die besten Voraussetzungen dafür, einen Brandfall tatsächlich löschen zu können. Also Sie sehen, da gibt es schon sehr dynamische Ausleger, wenn man das so zusammenfassen will, die eigentlich nicht mehr zum Toppen sind. Habe ich geglaubt. Selbstverständlich sind die nun zu toppen, nämlich was unser Systemverständnis anlangt. Ja? Weil wir verstehen die Systeme, die wir da vernetzen, verkabeln und online nehmen, schon lange nicht mehr. Das geht auch gar nicht mehr. Die Dinge sind so unglaublich komplex geworden, keine Chance. Ja? Gibt es zig Beispiele. Wer hat irgendeinen automatisierten Sprachassistent, sprich Siri, Google Go oder Alexa? Ja, okay, hat man halt. Da denkt man halt dann primär drüber nach. Ja, das ist schon ein Privacy-Thema, weil die können eigentlich relativ viele Informationen über mich sammeln. Aber hat schon irgendwann mal jemand gedacht, dass die das perfekte Sprungbrett sind, um andere Dinge zu machen? Also was super funktioniert ist, wenn ich über den Spot Alexa mit meinen Kindern kommunizieren, sage, Essen ist fertig, dann muss ich es meistens nur zweimal sagen. Wenn ich es nicht mit Alexa mache, muss ich es 5 oder 6 Mal sagen. Aber all diese Sprachassistenzen, sowohl Siri, Google Go als auch Alexa, basieren auf einem File, auf einer Library, die dummerweise ziemlich angreifbar ist. Thorsten Holz von der Universität Bochum hat das mit einem Studententeam nachgewiesen und das wollte ich Ihnen gleich zeigen, aber ich kann es gerne mit der Präsentation mitschicken, dann können Sie es anschauen, wo Sie einen Sprachbefehl absenden können, der für unser Ohr wie Alexa setzt einen Liter Milch auf die Einkaufsliste klingt, aber von Alexa so interpretiert wird, Alexa oder Google Go verschickt das Mail mit den Forschungsergebnissen XY. Das ist ein ganz auf eines Grundrauschen, das wir, wenn wir bewusst hinhören, hören, aber sonst nein. Und das sind Sachen, die keiner weiß. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Ja? Das heißt, alles, was wir da an Segnungen des Netz und der Digitalisierung gerne in Anspruch nehmen, weil es cool ist, ja, macht ja Spaß, hat dummerweise auch einige Schattenseiten. Und da geht die Schere auf. Also, wenn wir nochmal zurückgehen, dieses Delta da, das werden wir nie wieder schließen können. Warum? Das habe ich Ihnen mit den Folien vorher gesagt. Immer mehr Menschen nutzen es, immer mehr Technologie. Wir bauen Monokulturen, auf die immer neue Apps und Anwendungsfelder aufsetzen. Wir können unseren User gar nicht mehr so weit qualifizieren, dass er unsere Systeme tatsächlich sicher betreuen kann, weil da hätte man das Äquivalent, dass er Fernmeldetechnikstudium macht, um den Fernseher einzuschalten. Das wird nicht funktionieren. Also da sind wir strategisch bei einigen Feldern ins Hintertreffen geraten. Wir können uns jetzt nur mehr überlegen, wie wir diese Kurven zum Verflachen bringen, ja, dieses Delta, oder ob wir nicht irgendwann einmal aussteigen aus diesem More of the Same und ganz andere Wege gehen. Und bis dahin wird es mir und dem Andi Spaß machen, Ihnen zu sagen, dass wir nur Zweiter sind in dem Rennen, weil Erster sind die kleinen Grünen. Danke fürs Zuhören.